Das ist einfach nur, die Mannschaft ist einfach falsch zusammengestellt. Da kannst du nichts machen. Das ist einfach, da kannst du jeden Trainer der Welt hinstellen, auf den ehemaligen Bökelberg. Aber es ist tatsächlich einfach nur die Mannschaft. Die ist zusammengestellt, falsch zusammengestellt. Es ist wirklich, also man könnte ja auch sagen, dieser Podcast ist falsch zusammengestellt, aber die Hörerzahlen sagen eine andere Sprache.
Echt? Ich finde, also ganz ehrlich, ich kann mir an der Seitenlinie, du hast ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob alle Hörer dich kennen, aber du hast ja ungefähr so einen Bart wie Daniel Farke. Also ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich sauwohl an deiner Seite. Es ist irgendwie so, du bist der Schöngeist, der Techniker, die Zehn und ich grätsch alles hinter dir weg und räume alles auf.
Du bist, naja, du bist aber schon auch so ein Stoßstürmer, würde ich sagen, öfter mal, ne? Also du bist so der Olivier Giroud des Podcastes.
Oh, den mag ich gerne. Ich finde, der ist im Alter, wird der immer besser.
So wie wir eben. Und wenn man das so einfach voller Stolz sagen kann, dann braucht es vor allen Dingen eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Leis
und Thomas Wagner.
Ich habe heute Morgen eine sehr, sehr schöne WhatsApp bekommen und ich lag lachend auf dem Bett, rückwärts einfach nochmal, habe ich mich reinfallen lassen. Da stand einfach nur, heute mal Gladbach filetieren und ich dachte mir so irgendwie, ja geil, weil ich irgendwie schon das schon so lange irgendwie feiere. Wir haben das immer nur so angerissen, aber es ist wirklich mal irgendwie auch an der Zeit, mal diesen Wahnsinns-Chaos-Haufen da etwas unter die Lupe zu nehmen und den neuen Sportdirektor vielleicht auch. Da müsste man vielleicht auch mal die Frage stellen, wenn man schon die Frage stellt, ob Brazzo der richtige Sportdirektor für Bayern München ist, dann sollte man auch mal hier die Frage stellen, langsam aber sicher. Was ist denn eigentlich los in Gladbach? Was ist denn da passiert und was ist denn mit Dani los, mit oder ohne Bart?
Ja, also ich finde, du hast vollkommen recht, dass es auch an der Zeit ist, dass wir dieses Thema mal beachten müssen. Eigentlich hatten wir in der Vergangenheit Gladbach immer häufig drin bei uns, weil wir sie gelobt haben für eine gute Personalpolitik, für einen ausgewogenen Kader, für begeisternden Fußball. Ja, und ich kann mich eigentlich nur wiederholen. Vor 2 Jahren hat das ganze Elend angefangen, damals mit dem, mit dem Größenwahn von Marco Rose, damals im Derby 7 Spiele auszuwechseln. Dann hat er, glaube ich, 10 Spiele nicht gewonnen. Max Eberl hat trotzdem ganz stur an ihm festgehalten, dass Max Eberl nach 9 Jahren überragender Arbeit am Ende so den Kompass verloren hat. Das haben wir auch besprochen. Und jetzt hast du die schwierige Gemengenlage, dass du eine Mannschaft hast. Wir können da gleich auch mal durchgehen, die einzelnen Spieler, wo du sagen musst, das muss auf jeden Fall reichen, von der Qualität der einzelnen Spieler, um die ersten 6 mitzuspielen. Du hast einen Sportdirektor, der bisher in Gladbach nur im Jugend- und Amateurbereich gearbeitet hat, wo die Frage ist, wie weit ist der auch international vernetzt? Und du hast einen Trainer, wo man gesagt hat, der soll eine Aufbruchstimmung irgendwie initiieren, weil er das in England 2 Mal bei Norwich geschafft hat. Und man muss 2 Spieltage vor Schluss dieser Saison sagen, das ist einfach bodenlos, was die Truppe spielt dieses Jahr. Das ist die schlechteste Saison seit der Last-Minute-Rettung unter Lucien Favre. Und es ist für mich überhaupt nicht ansatzweise darstellbar, wie du mit dieser Kombination über den Sommer eine Aufbruchstimmung erzeugen möchtest, um in der neuen Saison nicht all die Probleme mitzunehmen. Also du musst am Ende der Saison ganz klar reagieren und so leid es mir tut, du kannst leider nicht die ganze Mannschaft rausschmeißen, du musst meiner Meinung nach eine Veränderung auf der Cheftrainerposition anstreben.
Aber ist es nicht auch in Wahrheit so, dass das Missverständnis Hütter eigentlich auch schon, also dass da das Problem schon losging mit Gladbach und dass wir dann mit Marco Rose natürlich ein Desaster erlebt haben, das es in Gladbach, glaube ich, selten gab auf diese Art und Weise. Also Gladbach war ja immer tatsächlich ein Verein, auch der, ja, ich glaube, da ist viel Folklore dabei, oder? Also in den 70ern irgendwie die
ja,
die
gut, aber Sie haben das ja, Entschuldigung, dass ich da nur gerade direkt einhake. Sie haben das ja trotzdem hervorragend gemacht seit dieser Rettung damals. Sie haben, glaube ich, 3-mal Champions League gespielt, sie haben Europa League gespielt, sie sind da bis ins Viertelfinale gekommen. Das ist ja nicht nur Folklore. Nur im Gegensatz zu Eintracht Frankfurt, die auch so eine super Entwicklung haben, haben sie halt keinen Pokal gewonnen in dieser Zeit. Das ist das Einzige, was man ihnen vorwerfen kann. Aber ich finde, das war lange eine ausgewogene Mannschaft und lange hat das ja funktioniert. Du holst Spieler günstig, die spielen 3 Jahre, entwickeln sich weiter, wie Chaka, gehen für 45 Millionen nach London zu Arsenal und dann holst du neue Spieler wieder. Aber wenn ich mir das jetzt angucke, also ich nenne nur mal eine Personalie, Benze Baini, ist, wenn der gut drauf ist und Bock hat, sicher einer der besten Linksverteidiger der Liga. Aber dieses lustlose, undisziplinierte Gespiele, dann sagt er schon, er geht und du lässt ihn trotzdem immer wieder spielen. Und du hast mit Netz zum Beispiel einen hinten dran, der soll das jetzt im nächsten Jahr spielen. Warum spielt der dann nicht? Ich begreife das gar nicht. Auch Thuram, diese ganzen Undiszipliniertheiten, da ist etwas total eingerissen, schon unter Eberl. Du hast gerade Hütter angesprochen. Hütter hat, glaube ich, mit seiner Art des Fußballs nicht nach Gladbach gepasst, die auf Ballbesitz und Kombinationsfußball ausgerichtet ist. Aber ihm wurde auch was ganz anderes versprochen. Ihm wurde versprochen, dass er 3 schnelle Spieler für Umschaltspiel bekommt, dass Spieler verkauft werden, die er ausgedeutet hatte. Auch das ist alles nicht passiert. Also Max Eberl hat nach 9 Jahren überragender Arbeit eine relativ harte Baustelle hinterlassen. Und mit der Kombination Wirkus und Farke wird sie nicht geschlossen. Ich glaube, dass Roland Wirkus lange mit Farke auch in die neue Saison gehen wollte. Ich glaube, dass am Samstag ein Umdenken stattgefunden hat, denn wie erbärmlich die Borussia da in der ersten Hälfte vorgeführt wurde von der anderen Borussia, das kann ja so nicht weitergehen. Also das kann mir keiner erzählen, dass das, also ich würde ganz klar tippen, dass Eugen Polanski, der U23-Trainer, in der neuen Saison Cheftrainer ist.
Aber warum Eugen Polanski? Also lass uns mal vielleicht, bevor wir die Frage beantworten, du hast jetzt so einzelne Spieler schon angesprochen. Ich meine, es ist auch dieses Prinzip Gladbach hat sich ja auch ein Stück weit verändert. Da steckt sehr, sehr, sehr viel chinesisches Geld drin. Da gibt es auch tatsächlich auch Geld, das direkt aus China kommt. Man wollte einige Jahre her, kurz vor Hütter, eigentlich im Grunde genommen, auch als man da dieses riesen Zentrum gebaut hat, gegenüber des Stadions, diese Zigarre, die da quasi so liegt, mit wahnsinnig viel Geld reingegangen. Man wollte unbedingt international, der Präsident Königs hat auch immer wieder announced, so dass man das jetzt auch will und dass man das jetzt auch muss und dass es wichtig ist für die Region. Was ist daraus geworden? Man dümpelt so im unteren Mittelfeld rum, man muss irgendwie aufpassen, man hat ja auch latent Angst, jetzt natürlich nicht mehr unbedingt, aber jetzt in dieser Saison spielen sie keine Rolle, hat es mit dem Abstieg nichts zu tun. Aber trotzdem, wenn du dir die Leistung jetzt gegen Dortmund anguckst, dann ist es ein Abstiegskandidat eigentlich, so haben sie gespielt.
Und absolut, das mit einer Mannschaft. Also ich unterschreibe alles, was du sagst, woher das Geld kommt, China weiß ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, dass sie immer klug gewirtschaftet haben. Das würde ich mal als erstes sagen und muss ja trotz allem sagen, dass Gladbach schon auch eine gewisse infrastrukturelle Randlage hat. Also da ist richtig gut gearbeitet worden mit soliden Leuten aus dem eigenen Stall. Aber dieser eigene Stall hat dann irgendwann noch dazu geführt, dass Max Eberl ein Alleinherrscher gewesen ist, der alle sportliche Entscheidungen getroffen hat. Und dann hat man das durch Rainer Bonhoff und Hans Meyer so ein bisschen mit Folklore begleitet. Aber jemand gesagt, Max, was du da gerade machst, das passt nicht. Wie sein Amoklauf mit Rose, das muss man einfach so sagen, da fing das Ganze an. Und dass du in die Infrastruktur investierst, dass du ein Jugendleistungszentrum machst, dass du da ein Hotel baust, ich finde, das ist alles richtig, weil es ist vor allen Dingen ja auch das Stadion, wo viele sagen, das ist so eine Blechbüchse, das ist eigentlich aus fast eigenen Mitteln ist das aufgebaut worden. Also alle Hüte ziehe ich vor dem, was da entstanden ist. Aber du sprichst gerade an, mit dem Abstieg nichts zu tun. Also wenn die so weiter taumeln wie jetzt, sind die für mich nächstes Jahr Abstiegskandidat. Du musst dir auch mal die Atmosphäre drumherum angucken. Da sind 7000 Leute in Dortmund, die den Rücken zukehren der Mannschaft. Die Mannschaft ist ein völlig undisziplinierter Sauhaufen. Ich glaube, die Kabine kaum noch zu steuern. Obwohl du solch Charakterspieler wie Stindl drin hast, der auch weggeht. Und hat er gar nicht gespielt, aber Omlin ist ein guter Torwart, den sie verpflichtet haben für Sommer. Benze Baini, habe ich gesagt, in Bestform, sicher einer der besten Linksverteidiger. Elvedi, glaube ich, ist überschätzt mittlerweile. Den hat man immer gesagt, er ist einer der besten Innenverteidiger. Der bringt seine Leistung auch nicht. Aber dann hast du im Mittelfeld Kone, das ist für mich eines der größten Talente in der Bundesliga. Weigel, Nationalspieler. Gut, Hannes Wolf, weiß ich nicht, glaube, das gibt in Gladbach einfach nichts mehr. Der ist für mich auch völlig überteuert, damals für 10 Millionen geholt worden. Neuhaus haben alle eine riesen Zukunft prophezeit. Hofmann, Nationalspieler und du hast vorne normal Plea und Thuram. Also überleg dir mal diese Mannschaft, wie die da rumgurken. Keine Begeisterung. Eine Mannschaft, die völlig in sich zusammenfällt, wenn sie mal Bock haben. Oh, jetzt kommen die Bayern, dann spielen wir gegen die Bayern halt mal gut. Oh, wenn der FC im Derby kommt, naja, dann spielen wir mal 5-2 gegen die. Also ein richtiger Sauhaufen, so muss ich das leider sagen, obwohl ich ja, wie du weißt, Gladbach Sympathisant bin und du kriegst in der Gemengenlage, kriegst du das nicht mehr geregelt. Auch wenn ich die Schönfärberei immer nach dem Spiel höre, wie oft Daniel Farke erzählt hat, die Mannschaft wäre eigentlich die bessere Mannschaft gewesen, das kannst du dir ja nicht mehr anhören nach Spielen, die kurz vor der Schmerzgrenze gewesen sind. wie gesagt, zweimal in die Premier League aufzusteigen mit Norwich ist eine Leistung. Ich will ihm das auch gar nicht absprechen, aber in der Konstellation funktioniert das nicht. Und ich finde es auch gefährlich, man hat gesagt, unter Hütter war das Verhältnis zur Mannschaft zerrüttet. Wenn sie jetzt Spieler wie Hofmann und Weigel hinstellen und sagen, der Trainer macht alles richtig, dann ist es fast noch gefährlicher. Weil wenn du so eine Scheiße spielst und deine Spieler sagen, oh, der Trainer ist aber super, dann weißt du, dass die vielleicht auch ein zu leichtes Leben haben. Also, warum Polanski? Weil Polanski die Borussia kennt, weil er in der zweiten Mannschaft einen super Job macht und weil er, glaube ich, auch als Spieler für etwas stammt, für Charakter, für Einsatz. Das war jetzt kein großartiger technischer Fußballer, sondern einer, der über Mentalität kam. Und sowas brauchen die ganz dringend, sonst geht's nächstes Jahr Richtung Abstiegskampf.
Ja, aber braucht es nicht für die Ansprüche, die Gladbach hat, und jetzt haben wir die Spieler schon so ein bisschen beleuchtet, braucht es da nicht tatsächlich einen erfahrenen Trainer, der ja vielleicht auch so ein bisschen internationalen Glanz hat? Und wenn, ist ja jemand verfügbar? Pochettino ist jetzt nicht zu Chelsea. Ich glaube, das wäre so ein Kandidat gewesen, den man wahrscheinlich nicht bekommen hätte. Aber so ein Format, glaube ich, hätte Gladbach vielleicht in der Verlängerung dann doch ganz gut getan. Wie siehst du es?
Ja, aber du siehst ja, wie schnelllebig Fußball ist. Ich glaube, vor zwei Jahren, als sie in der Champions League K.O.-Runde waren, im Achtelfinale, hast du ja gedacht, ja, boah, jetzt startet Gladbach richtig durch. Und da wäre das vielleicht auch für solche Trainer, also gut, Pochettino ist dann vielleicht wirklich oberstes Regal, aber so Regal 2 plus wäre das sicherlich, was du gerade sagst, auch ein Trainer mit Glanz, weil Gladbach ja immer noch einen Wahnsinnsnamen hat durch die 70er Jahre, wäre das vielleicht sogar so gewesen. Aber jetzt ist die Realität, dass überhaupt gar kein Trainer sich das gerade mehr anhört. Die sind gefühlt so weit weg von Europa, wie ich hier gerade von der Olympiateilnahme in der rhythmischen Sportgymnastik. Also du musst erstmal wieder die Basics schaffen, ganz ehrlich, weil das kann ganz schnell dann, du kannst dann auch sonst mal wie Lautern oder Schalke einfach durchgereicht werden. Und wenn du schon so gute Spieler hast, da habe ich ja eben noch nicht mal alle aufgezählt, weil manche ja noch verletzt sind oder auf der Bank, wie Stindl oder Kramer, dann muss halt irgendwie was in der Kabine nicht stimmen. Und da scheint mir eine gewisse Präsigkeit und Selbstverliebtheit Einzug gehalten zu haben, die du einfach vertreiben musst. Und ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wen Roland Wirkus vielleicht sonst noch angesprochen hat, ob er überhaupt schon mit anderen gesprochen hat. Natürlich ist Polanski dann auch wieder eine naheliegende Lösung. Ich habe es gerade eben gesagt, bei Gladbach habe ich im Moment das Gefühl, sie kochen so ein bisschen im eigenen Saft. Aber ich finde die Lösung mit Polanski trotzdem charmant, weil der brennt, der hat was, der hat die Raute im Herzen. Du musst erstmal wieder für die Grundlagen sorgen, bevor du von irgendwelchen anderen Sachen träumst.
Ist Christoph Kramer overrated, dass er irgendwann mal the next Wirkus wird?
Ich glaube, dass Christoph Kramer so eine Rolle hat in Gladbach wie bei den Bayern Thomas Müller, über den wir vielleicht auch noch kurz nachher sprechen werden. Das sind halt Spieler qua ihres Status. Er hat jahrelang Leistung gebracht. Er hat immer noch dieses Etikett Weltmeister. Er hat mich auch manchmal positiv überrascht, weil ich eigentlich Christoph Kramer gar nicht so schnell und behende, und wie er dann trotzdem gespielt hat, fand ich ihn richtig stark. Aber ich glaube, dass auch diese Zeit langsam zu Ende geht. Den kannst du natürlich immer noch im Kader gebrauchen, wenn er eine positive Energie überbringt. Die Frage ist, das kann ich natürlich nicht beantworten. Viele sagen, wenn solche Spieler nicht spielen, dann sind sie auch schwierig für die Kabine, was auch für Müller gilt. Aber auch da musst du dann eine klare Regelung treffen. Entweder du sagst, pass auf, du hörst als Spieler auf und du wirst aufgebaut als mein Nachfolger, wie das Kehl in Dortmund zum Beispiel gemacht hat. Oder du spielst noch zwei Jahre, aber dann musst du auch wissen, dass du hier kein Stammspieler mehr bist. Ich glaube, dass da die Kommunikation sehr wichtig ist. Aber natürlich hat jemand wie Christoph Kramer auch eine wahnsinnige Hausmacht in Gladbach. Ja. Aber nur überleg dir mal, das ist anderthalb Jahre her, oder wie lange ist es her? Das ist noch nicht mal, ein Vierteljahr, als die Gladbacher Bayern 5-0 im Pokal filetiert haben, wo du gedacht hast, das ist ja Wahnsinn. Das war übrigens auch unter Hütter. Und wo du heute stehst, das ist so, die haben 9 Jahre gebraucht, um da ganz oben hinzukommen. Und in anderthalb Jahren haben sie sich fast alles eingerissen. Das ist schon echt eine bittere Entwicklung.
Es ist auf jeden Fall ein Club, den man auf dem Radar haben muss, wenn es um den Abstieg geht, wenn es so bleibt, wie es ist in der nächsten Saison. Und da sind wir auch gleich beim Thema. Selten habe ich wirklich so eine Spannung mal wieder erlebt, im Abstiegskampf zumindest. Bevor wir aber dahin kommen, also ich finde es tatsächlich wirklich irre, was da jetzt am Wochenende passiert ist und so, dass nochmal alles durchgemischt ist und dass du überhaupt nicht sagen kannst, mit irgendeiner Prognose. So geht es mir jedenfalls, weiß nicht, wie du es siehst. Ich kann safe überhaupt nicht sagen, wie das am Ende ausgeht. Dass die Hertha weg ist, das ist, glaube ich, jetzt wirklich sonnenklar. Aber der Rest der Vereine, die da unten drin stehen, die haben alle irgendwie noch das Zeug auf Relegation beziehungsweise auch direkten Abstiegsplatz. Lass aber erstmal noch so ein bisschen nach oben gucken. Das schlechte Spiel von Gladbach war nicht unbedingt das wahnsinnig gute Spiel von Borussia Dortmund. Und die machen einfach ihren Job und die machen ihn sehr gut. Und ich finde auch tatsächlich, dass dieses Gefüge dann doch jetzt funktioniert, dass sie, glaube ich, wenn die Konstante da ist, dass sie dann auch tatsächlich nicht nur punkten, sondern dass sie auch richtig gute Spiele abliefern. Das ist ein Fußball, der plötzlich, ich fand es so am Anfang der Saison, Mitte der Saison, gar nicht so richtig toll anzusehen. Mittlerweile macht das richtig, richtig Spaß. Hat natürlich auch damit zu tun, dass Malen in einer überragenden Form ist, dass Haller kommt, dass Julian Brandt eine unfassbare Bank ist für die gesamte Mannschaft, auch dann übrigens, wenn er nicht spielt. Sie sind aber nach wie vor dran und wenn die Bayern einmal taumeln, dann holen sie sich den Meistertitel, oder? Wie siehst du das?
Ja, also du musst ja auf der einen Seite das auch mal ausnutzen, was Gladbach dir anbietet. Und du hast ja nachmittags haben die Bayern 6-0 gewonnen. Das war mal nach längerer Zeit mal wieder Bayern-like. Also hast du den Druck, wie das ja im Moment bei jedem Spieltag ist, bis zum letzten, dass Dortmund immer nachziehen muss, ist natürlich auch in einer gewissen Konstellation auch unglücklich. Und die haben sie ja einfach nur überfahren in den ersten 20 Minuten. Man hatte ja das Gefühl, bei Dortmund, wie sagt man immer unter Fußballern so, die wussten gar nicht, wie die Gladbacher hießen, war ihnen völlig egal. Die haben die einfach mit Malen und Haller, du hast die beiden angesprochen. Auch da haben wir ja einige Punkte angesprochen, schon im Laufe der Saison. Dortmund hat einen über Zweierschnitt. Damit kannst du Meister werden, wenn die Bayern schwächeln. Sie haben in der Hinrunde überhaupt nicht gut gespielt, haben dann in der Rückrunde zwischenzeitlich 10 Punkte auf die Bayern gut gemacht. Ich sage nach wie vor noch, dass diese unfassbare Entscheidung in Bochum den Meisterkampf mit entscheiden könnte. Natürlich weiß ich auch, dass in der Hinrunde vielleicht dann auch mal eine Entscheidung dafür war, aber in dieser Konstellation durfte das nicht passieren, aber sie halten den Druck hoch. Sie haben jetzt meine Begriffe ein schweres Auswärtsspiel in Augsburg. Das ist noch lange nicht gewonnen, weil Augsburg auch völlig unverhofft doch wieder ganz dick im Abstiegskampf drin ist und dann zu Hause gegen Mainz. Ja, und die Bayern haben Leipzig und am letzten Spieltag den ersten FC Köln. Und ich finde, das ist kein leichtes Restprogramm für die Bayern, weil Leipzig seit gestern eigentlich fast in die Champions League also sehr gute Karten hat. Und es gibt sicher nochmal einen Push, dieses Last-Minute-Ding da in der 97. Minute. Und in Köln musst du erstmal gewinnen, wenn die Mannschaft so arbeitet wie am Freitagabend. Das ist eh Wahnsinn, wie hoch Baumgart das Level beim FC hält. Da siehst du einfach, dass eine Mannschaft, die lange nicht so talentiert ist wie die aus Gladbach, einfach eine viel bessere Saison spielt, weil sie will. Und wie gesagt, dagegen musst du dann auch mal gewinnen. Klar, Bayern ist vorne, Bayern kennt diese Situation, Bayern ist sicherlich der Favorit, aber in der Saison haben sie so oft die Souveränität vermissen lassen, dass ich die Konstellation bei 60-40 für die Bayern sehe. Aber wie gesagt, Dortmund muss seine Hausaufgaben selber machen und muss jetzt erstmal in Augsburg gewinnen. Aber mir gefällt es ganz gut, wie sie in die Spiele reingehen, dass sie von vornherein gar nicht dieses Abwarten, sondern Vollgas. Das würde ich mir dann auch für das sehr unangenehme Auswärtsspiel in Augsburg für Borussia wünschen.
Es ist ja auch relativ einfach. Die Bayern müssen nur gegen Leipzig verlieren und Borussia Dortmund muss beide Spiele gewinnen und dann.
Nö, es reicht ja sogar ein Unentschieden schon. Bayern ein Unentschieden und Dortmund beide Spiele gewinnen, dann sind sie Meister. Und Unentschieden, das kann immer mal funktionieren. Also Leipzig ist sicherlich eine der formstärksten Mannschaften und der FC eine der unangenehmsten Mannschaften.
Ja, definitiv.
Ich bin übrigens sehr gespannt, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber wenn ich die ganzen Äußerungen auch wieder gehört habe, weil wir eben den Namen schon mal hatten, bin mal gespannt, ob Leipzig ein Thomas Müller-Spiel ist. Denn jetzt hat er ja gegen Schalke gespielt, er hat geliefert, die breite Front der Experten sagt, Müller muss spielen, aber Tuchel fremdelt so ein bisschen mit ihm. Ich bin mal gespannt, wie er das jetzt macht gegen Leipzig.
Naja, ich glaube auch die halbe Mannschaft fremdelt noch mit Tuchel nach wie vor und da gehört auch Thomas Müller dazu. Es ist irgendwie nicht so, dass man anders als bei anderen Trainerentscheidungen so auf den Tuchel-Effekt bauen konnte. Das ist ja erstens nicht passiert und zweitens ist es auch überhaupt nicht Usus, dass das so kommen muss. Und ich glaube, dass es auch relativ viele Kritiker gibt in der Kabine. Kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Müller jetzt derjenige ist, der sagt, Jungs, das ist ein geiler Trainer, wir müssen zu ihm stehen und das wird schon alles werden. Das ist, glaube ich, nicht der Fall und wir haben schon drüber gesprochen, dass wenn du Thomas Müller nicht hast, dann kann das relativ brenzlig werden. Und ich glaube, das hat Tuchel auch gemerkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tuchel irgendein System hat, wo Thomas Müller reinpasst. Ich glaube, dass er einfach identifiziert hat, dass Thomas Müller wahrscheinlich schon einfach auch ein Jahr zu alt ist für den FC Bayern München, dass er vielleicht aber auch eine andere Idee hat, was das Fußballspiel angeht und wo Thomas Müller dann vielleicht einfach nicht reinpasst. Und hat aber auch gemerkt.
Aber da sage ich, Mike, nur wenn ich gerade einmal dazwischen darf, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, bei mir müsste Thomas Müller immer spielen, wie dieser Satz von Louis van Gaal. Ich habe ihn für die Leistungen in der Nationalmannschaft zuletzt auch bei den letzten Turnieren echt auch hart kritisiert und da stehe ich auch dazu. Aber klar ist auch, wenn du siehst, wie er am Samstag gespielt hat, also wenn du Thomas Müller im Kader hast, der als einer der letzten wirklich noch dieses Bayern-Gen hat und dieses Mir san mir, dann musst du meiner Meinung nach es schaffen, mit Thomas Müller zu sprechen und sagen, pass mal auf, Thomas, du wirst bei mir ungefähr 25 Bundesligaspiele von Beginn an machen und du wirst auch eigentlich immer unter den Top 12 oder 13 für ein Champions-League-Spiel sein. Es kann aber mal sein, gegen City oder gegen Liverpool, wenn ich das Gefühl habe, es wird zu intensiv körperlich, dass du auf der Bank sitzt. So kannst du ja sicherlich auch mit ihm reden. Aber wenn ich höre, City ist kein Müller-Spiel, Hertha ist kein Müller-Spiel, dann bin ich mal gespannt, ob Leipzig ein Müller-Spiel ist, weil Leipzig ja auch eine hohe Intensität hat. Nur du hast gegen Schalke gesehen, wenn er sich auch in der Ehre gepackt gefühlt, dann ist er immer noch in solchen Spielen jemand, der den Unterschied machen kann und der für die Bayern eine positive Energie reinbringt. Er ist bei den Fans unheimlich beliebt. Ich meine, wenn der jetzt gehen würde, dann hast du ja noch eine Baustelle aufgemacht. Also das will mir jetzt nicht ganz in den Kopf, dass zwei so intelligente Menschen wie Tuchel und Müller da nicht miteinander sprechen können. Es sei denn, der Trainer Tuchel hat eine Aversion gegen den Spieler Müller, obwohl er immer sagt, ich liebe ihn und das weiß ich nicht alles. Das hört sich ja schon an
wie bei Pep Guardiola. Er liebt ja relativ viel.
Ja, also meiner Meinung nach müsste es möglich sein, mit Müller noch ein oder zwei Jahre weiterzumachen, wenn er die Lust darauf hat und sagen, du spielst nicht mehr ganz die Rolle wie in den letzten Jahren, du bist aber immer noch eminent wichtig. Und eminente Wichtigkeit zeigt sich auch, dass du wenigstens ab und zu spielst und nicht nur einmal gegen Schalke und dann sechsmal wieder nicht.
Ja, es ist im Grunde genommen eigentlich so was Reus-Oreskes, ne? Also in Dortmund hat Reus für ein weiteres Jahr unterschrieben.
Ja, aber die machen es ja gut eigentlich im Moment.
Ich wollte gerade sagen, es ist genau das System, was du gerade eben ansprichst oder die Mechanik. Finde ich auch gut, finde ich eine gute Idee. So könnte man es machen, Thomas Müller. Thomas Tuchel. Jetzt wollte ich, er heißt alle Thomas irgendwie. Es ist irgendwie.
Tuchel, Müller, Wagner, ne?
Das ist wirklich verrückt. Hauptsache Kleis. Naja, also es ist auf jeden Fall so, dass ich denke, genau so könnte es funktionieren, aber ich glaube eben einfach auch nochmal, dass Thomas Müller wahrscheinlich in kein System von Thomas Tuchel so richtig reinpasst. Ich habe auch kein Gefühl dafür, ob Thomas Müller jetzt nun geht oder nicht. Ich glaube, das ist dann aber auch so ein bisschen eine Mediengeschichte. Die würde man jetzt natürlich auch ganz gerne sehen. So vor allen Dingen im Boulevard würde das natürlich dann auch wieder dazu führen, dass man diese Geschichte lange erzählen kann. Das hat jetzt gerade angefangen. Wahrscheinlich gab es wahrscheinlich auch mal irgendwo einen Satz, den irgendein Boulevardreporter auch aufgeschnappt hat, sodass man die Geschichte machen kann. Die wird uns auch noch eine Zeit lang beschäftigen. Dann wird wahrscheinlich irgendwie ein amerikanischer Verein noch irgendwann auf den Plan treten, wo Thomas Müller im Gespräch ist, wo er dann nochmal einen Zweijahresvertrag unterschreiben kann. Dann wird wahrscheinlich Bastian Schweinsteiger auch nochmal irgendwann irgendeinen Satz sagen.
Ja, aber da musst du, genau, aber weil du den Namen sagst, sehr guter Name, da muss er natürlich dann auch aufpassen. Der ist zu Manchester United gegangen, weil er gesagt hat, von der Strahlkraft ist das einer der wenigen Vereine, die da mit den Bayern mithalten können. Aber er hat ja gar keine Rolle gespielt bei Manchester United. Also da kannst du dir natürlich deinen Ruf, ich will nicht sagen, kaputt machen. Dazu haben die viel zu viel gewonnen und geleistet. Aber du musst natürlich schon genau wissen, was du machst. Und wenn du nach Amerika gehst, er ist ja nach Chicago gegangen, da ging es dann so. Das ist jetzt auch keine Operettenliga mehr, wo du ein bisschen das noch ausklingen lassen kannst. Also ich weiß es nicht. Irgendwie, sicher haben die noch Bock, ein bisschen zu spielen, aber die richtige Vereinswahl ist dann echt schon schwierig. Und ich glaube, am Ende wird es aber trotzdem so kommen, dass von außen noch der Druck, also vom Präsidium und allen anderen da ist, die sagen, du musst den Müller halten. Und dann wird man halt sehen, wie Tuchel damit umgeht, weil er ja auch jemand ist, der sich ungerne reinreden lässt. Aber ich würde
nochmal,
Entschuldigung.
Ja, aber ein Satz noch zu Thomas Müller. Aber man kann sich doch eigentlich gar nicht vorstellen, dass Thomas Müller in Chicago, Los Angeles, wo auch immer, dann sein letztes Spiel macht und dort im Stadion dann gefeiert wird. Die Amerikaner kennen den ja gar nicht.
Ja, die kennen ihn schon, aber der kommt dann zurück und kriegt ein Abschiedsspiel wie Schweinsteiger. Also da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Thomas Müller, der wird schon würdig verabschiedet werden. Das glaube ich schon.
Aber ich kann mir dieses Bild nicht vorstellen. Also ich kann mir nur vorstellen, dass er im Bayern-Trikot die Ehrenrunde läuft, irgendwann in der nächsten Saison und nochmal irgendwie, keine Ahnung, gefeiert wird und auf Händen getragen wird und das Stadion weint, irgendwie sowas. Also sowas muss ja dann sein.
Ja.
Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also er wird bleiben. Ich bin mit
ziemlich sicher. Wird das denn genauso sein bei Oliver Glasner?
Tja, bei Oliver Glasner wird es mit Sicherheit nicht so sein. Ich meine, da haben wir jetzt nun, glaube ich, haben wir da in die Glaskugel geguckt? Ich glaube, wir haben in die Glaskugel geguckt.
Und in die Glasnerkugel haben wir geguckt.
In die Glasnerkugel haben wir geguckt und sie hat uns alles verraten. Also wir lagen ja gar nicht so falsch, aber ich glaube, da hätte man, selbst ich mit gefährlichem Halbwissen, hätte man das identifizieren können, dass es so kommt. Ja, es ist jetzt so gekommen. Ich finde es komisch, ehrlicherweise, dass man an ihm festhält bis zum Ende der Saison. Und ich finde es auch komisch, dass er tatsächlich dann das Finale noch bestreiten darf, DFB-Pokal. Und ich finde es auch komisch, die gesamte Kommunikation finde ich komisch. Ich finde es auch von ihm komisch. Das ist alles komisch. Und es ist auch, also langsam mutet es auch, es ist auch unwürdig für die Eintracht, ehrlicherweise. Ich hätte mir gewünscht, dass man da irgendwie für klare Verhältnisse sorgt. Die Frage ist nur, wer soll dann folgen oder wer soll es übernehmen? Ich glaube, einen neuen Trainer jetzt einzuführen, selbst wenn man eine Idee hat, würde ihn wahrscheinlich dann vielleicht auch nicht so richtig gut tun. Übergangstrainer, wer macht das dann? Irgendjemand aus den eigenen Reihen. Aber es ist, finde ich, ein Desaster. Passt zur Saison und ist räudig.
Ja, aber vor allen Dingen, wenn du ein halbes Jahr zurückblickst, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen war, ist das eigentlich Wahnsinn, diese Entwicklung.
Total.
Komisch ist ein richtiges Wort. Du siehst ja, jetzt haben sie sich geeinigt, am Wochenende gegen allerdings im Moment auch taumelnde Mainzer, war das ja zumindest wieder ein Zeichen der Mannschaft. Ich glaube tatsächlich sogar, dass es ganz gut ist, wie man es jetzt geregelt hat. Ich glaube auch, dass er die Mannschaft noch nicht ganz verloren hat. Teile der Mannschaft vielleicht, die er schon so ins Achtung gestellt hat. Aber ich glaube, es ist fast eine smarte Lösung, die aber trotzdem am Ende ja fast nur Verlierer herausbringt. Also wenn du dir das mal anschaust, so Befragungen oder Foren, die natürlich nicht immer, um Gottes Willen, ein Stimmungsbild komplett abbilden, aber viele Zuschauer oder auch von anderen Vereinen sagen, ja, warum entlassen die denn den Glasner, der letztes Jahr mit denen noch die Europa League gewonnen hat? Ich muss sagen, wenn man näher dran ist, wir haben das ja wirklich als eine der ersten schon aufgenommen die ganze Zeit und dieses permanente Meckern und dieses permanente Unzufriedene von Glasner gesehen hat, dann finde ich die Entscheidung letztlich konsequent. Entzündet hat sich das Ganze ja wohl daran, dass man im Winter auf Platz 4 stand und Markus Krösche gesagt hat, ich will jetzt in die Champions League. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass man ambitioniert ist und dass man sich nicht satt darauf zurücklehnt, dass man die Europa League gewonnen hat. Der Trainer hat sich unter Druck gesetzt gefühlt, weil er sagt, das geht mit diesem Personal nicht. Da kann ich ihn ein Stück weit sogar verstehen, weil man hat es bis heute nicht geschafft, für Hinteregger einen Ersatz zum Beispiel zu holen. Die Abwehr war tatsächlich relativ offen und man hat das in der Hinrunde kompensieren können mit einem Top-Offensivspiel. Aber da muss ich mich doch auch unter Männern zusammensetzen und sagen, du, pass auf, jetzt hast du hier was raus, besonders mit der Champions League. Ich glaube, das passt so nicht. Bitte sprich das doch mit mir ab. Wir können uns vielleicht über Platz 6 direkt in der Liga qualifizieren, aber Königsklasse ist dann eine Spur zu hoch. Ich glaube einfach, dass aber auch dahinter noch steckt, dass Oliver Glasner wahnsinnig ambitioniert ist, dass er halt einfach auch denkt, was soll mit der Eintracht noch kommen, mehr als ein Europapokalsieg. Das ist irgendwo auch nachvollziehbar, aber ich finde es einfach trotzdem nicht gut, wie er sich die letzten 4 Monate verhalten hat. Er hat sich mit allen und jedem angelegt, er hat sich richtig rausgemeckert, rausgemoppert und ich finde es als Verein auch richtig, dass du sagst, irgendwann, jetzt ist Schluss, das lassen wir uns nicht gefallen. Also egal, wie gut der Glasner ist, die Marke Eintracht Frankfurt ist da wichtig oder wichtiger, strahlend starke Marke Eintracht Frankfurt, die ist da wichtiger und du kannst dir nicht so auf die rumtanzen lassen. Das ist jetzt natürlich sehr unpopulär. Krösche ist im Fokus der Fans. Sein nächster Schritt muss passen, der Trainer. Aber sie haben ja auch gesagt, wir müssen wieder einen Schritt zurück machen. Wir müssen gucken, dass wir junge Spieler ausbilden. Wir müssen gucken, dass wir jedes zweite Jahr in den Europapokal kommen. Und Glasner hat, das war zu wenig für den. Der will jedes Jahr in Europa spielen und jedes zweite Jahr am besten in der Champions League. So, und jetzt geht er. Er hat, wie gesagt, sich mit allen angelegt. Er hat sich jetzt entschuldigt in der Pressekonferenz bei dem Kollegen, den er da in Hoffenheim angemacht hat. Aber in der Konstellation, wie sie jetzt sind, musst du ihnen trotzdem zutrauen, dass sie das Finale gegen Leipzig gewinnen und damit hätten sie dann unter ihm den zweiten und in den letzten 6 Jahren den dritten Pokal insgesamt gewonnen, Silberware. Also interessant in Frankfurt, aber am Ende auch konsequent.
Muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich kann das von Glasner ein Stück weit verstehen. Denn das, was da gezeichnet worden ist, dieses Bild zu Zeiten von Bobic Hütter, das war schon ein anderes Bild und das war ein internationales Bild und das war ein 80er-Jahre-Bild von Eintracht Frankfurt transferiert in die 2000er. Und da finde ich dann auch tatsächlich den Anspruch, den man hatte und den man auch suggeriert hat. Dann holst du einen Glasner, von dem man auch weiß, dass er nicht unbedingt irgendwo im Mittelfeld der Bundesliga rumspielen will, finde ich es auch gerade von ihm, dass er das dann auch geäußert hat und dass er unter anderen Voraussetzungen kam. Wir wissen nicht, wie die Verhandlungen gelaufen sind.
Aber Mike, zur Wahrheit gehört aber auch, nicht nur er hat die Eintracht groß gemacht, die Eintracht hat auch ihn groß gemacht. Das war ein Trainer, der kam aus Österreich, vom LASK, der hat in Wolfsburg Platz 6 oder, und 7 erreicht mit einem guten Kader und ist jetzt durch Frankfurt im Schaufenster. Das darf man auch nicht vergessen.
Darf man nicht vergessen, absolut richtig, aber trotzdem sind die Ansprüche oder die Voraussetzungen andere gewesen und deshalb sage ich einfach nur, ja, das hat ihm gut getan, ja, das hat seinen Marktwert sich erhöht, jetzt ist leider aber auch es ist Chelsea aber auch weg, da gibt es keinen Job mehr, jetzt bin ich mal gespannt, wo er landet am Ende des Tages. Also ich finde das alles irgendwo legitim, weil das ist ein Geschäft, aber ich finde auch, um das nochmal, wir haben ihn die ganze Zeit auch gebasht und streckenweise auch zu Recht, weil er Fehler gemacht hat. Aber auf der anderen Seite sind das Voraussetzungen gewesen, nochmal, die anders gelagert waren. Und wenn du mir jetzt sagst, und das ist für mich eine neue Information, dass man jetzt jedes zweite Jahr Europapokal spielen will und dass das dann auch reicht und dass man einen Schritt zurückgehen will, dann allerdings kann ich dir sagen, das klingt für mich nach VfB Stuttgart und wo der VfB Stuttgart jetzt steht im Moment gerade mit dem Jugendwahn, den Sven Mislintat hat, das Diamantenauge initiiert hat, das wissen wir ja nun alle und welche Probleme es da gibt. Also da hätte ich große Sorge, dass wir Eintracht Frankfurt auf einem Tabellenplatz in der nächsten Saison sehen mit lauter jungen Spielern, die wir nicht haben wollen.
Ja, da muss ich dir heute das erste Mal widersprechen. Ich finde, das kann man mit dem VfB Stuttgart, finde ich, gar nicht vergleichen. Der VfB Stuttgart hat ja, wie der alte Präsident immer gesagt hat, den Anspruch, die dritte Kraft in Deutschland zu werden. Und Mislintat wurde gefeiert für eine Mannschaft, die auch meiner Meinung nach völlig falsch zusammengestellt ist. Ich habe nicht vernommen, dass weder Freddy Bobic noch Adi Hütter gesagt haben, wir müssen jedes Jahr in Europa spielen, weil dafür die Voraussetzungen finanziell gar nicht da sind. Es gibt ja sicherlich, also bevor die beiden kamen, gab es ja sicherlich 7, 8, 9 Mannschaften in der Liga, die mehr Kohle zur Verfügung haben. Und jetzt war es so, dass man Europa die ganze Zeit gerockt hat. Auch, man darf aber nicht vergessen, in der Bundesliga bist du letztes Jahr nur 11. geworden. Und jetzt zu sagen, pass auf, wir haben durch Corona auch viel Geld verloren und mit Mannschaften, selbst mit Wolfsburg, glaube ich, kannst du eigentlich nicht, oder Leverkusen, wenn die richtig auspacken, dann kannst du, glaube ich, mit denen nur ansatzweise mithalten. Wir müssen es schrittweise sukzessive machen, obwohl wir mit dem Europapokal-Triumph einen Ausreißer nach oben hatten. Und bei uns soll nur jedes zweite Jahr soll Europa davor stehen. Das kann ich schon verstehen. Das ist für mich gesundes Wirtschaften und nicht jetzt zu sagen, wir sind Europa-League-Sieger geworden und müssen jetzt jedes Jahr in die Champions League. Die Frage ist, wie kommunizierst du das mit deinem Trainer? Und es ist auch völlig richtig, wenn Glasner Ambitionen hat und sagt, ich habe ein Angebot aus England, da kann ich jedes Jahr Champions League spielen und mit dem Geld nur so um mich werfen. Aber dann finde ich es auch ehrlich, wenn du das dann kommunizierst. Wenn du als Glasner dann im Winter sagst, pass auf, Markus, das geht für mich nicht, lass uns die Saison zu Ende machen, ich möchte dann weg, ist es anders, als wenn deiner Mannschaft Qualität absprichst, als wenn du sagst, meine Abwehr kann nichts, Qualität kann man nicht trainieren, dich mit jedem anlegst, das ist schlechter Stil, finde ich einfach. Und das, finde ich, hat er nicht nötig, nach dem, was er da geleistet hat.
Qualität kann man nicht trainieren, finde ich überhaupt generell für einen Trainer einen schwierigen Satz. Da müsste man sich mal überlegen, ob man den Trainerjob verstanden hat. Ehrlich, also das finde ich natürlich, muss man Qualität trainieren. Ich weiß nicht, was er damit sagen wollte. Aber lass uns doch mal noch schnell nach oben schauen. Ich glaube, die haben alle ihren Job gemacht. Also ich glaube, wenn wir es mal so einordnen, Union hat einen Job gemacht im Sinne von Champions League. Hätte ich never ever in der Situation von Union Berlin geglaubt, dass sie für 2 Freiburg nach Hause schicken. Leipzig, haben wir schon angesprochen, hat Aufgabe erfüllt und Wolfsburg im Grunde genommen auch noch, wenn man noch irgendeine Chance hat, international spielen zu wollen. Leverkusen hat es vergeigt, glaube ich, da sind wir dann mittlerweile aber auch an einem Punkt, wo man mit Champions League überhaupt nichts mehr zu tun haben will und auch nicht kann.
Naja, was heißt, Moment, also da müssen wir ja auch ganz kurz sagen, die haben ja eine Wahnsinnsaufholjagd, dass die überhaupt noch von Europa reden dürfen, die waren auf Platz 17. Also,
ach, da hat man sehr schnell wieder von Europa geredet in Leverkusen,
ja, also sehr, sehr schnell. Sie waren ja nie näher als 6 Punkte an Platz 4 dran, also das wurde durch den Lauf auch ein bisschen transportiert. Du musst ja vor allen Dingen noch im Moment gucken, du hast diese Spiele gegen Rom, also wenn Leverkusen Leverkusen noch in den Europapokal kommt, dann ist es eine Leistung. Ich glaube, dass es ein Zweikampf mit Wolfsburg tatsächlich ist um Platz 6. Platz 6 reicht ja nur dann für die Europa League. Wenn Leipzig den Pokal gewinnt, ja. Sollte Frankfurt den Pokal gewinnen, dann ist Platz 6 ja die Conference League. Das ist natürlich eigentlich zu wenig für Leverkusen mit den Ansprüchen, aber trotzdem nach der Saison wäre es ja trotzdem noch mit dem blauen Auge nach Europa davon gekommen, in diesem Europapokal-ähnlichen Wettbewerb. Ich sehe es wie du. Leipzig hat vor allen Dingen am letzten Spieltag Schalke zu Hause. Da glaube ich, wird jetzt nichts mehr anbrennen. Union hat das direkte Duell gegen Freiburg gewonnen. Komisch, dass Freiburg am Ende der Saison wieder so einen Einbruch hat wie letztes Jahr. Also Einbruch auf ganz hohem Niveau, wollen wir mal nicht. Ich meine, zum zweiten Mal hintereinander Europa League ist top, aber glaube, dass man am Ende jetzt doch mit der Königsklasse geliebäugelt hat. Wobei Union hat jetzt auch noch zum Beispiel ein, für meine Begriffe, schwieriges Auswärtsspiel in Hoffenheim. Das kann sich dann am nächsten Wochenende wieder drehen. Leverkusen und Wolfsburg kämpfen meiner Meinung nach um Platz 6 und 7. Frankfurt haben wir besprochen, Mainz im Moment in einem Loch drin, jetzt gerade Köln schon zu weit weg, also das ist die Situation oben, aber wie du sagst, spannend ist es ab Platz 12 im Abstiegskampf.
Brutal, es ist wirklich.
Obwohl, das war es in den letzten Jahren, wenn wir ehrlich sind, eigentlich oft, das war ja die einzige Spannung, die die Bundesliga hatte.
Richtig, aber ab Platz 12 kann ich mich nicht dran erinnern, dass wir da Abstiegskampf hatten. Aber
das war das letzte Mal 99, glaube ich, als der Club abgestiegen ist, am letzten Spieltag von 12 auf 16.
Da war ich noch zu klein, das weiß ich nicht mehr. Aber
das war doch diese legendäre Radiokonferenz. Ich melde mich vom Abgrund. Hier ist Nürnberg. Stimmt. 99. Musst du dir mal anhören gleich auf YouTube.
Boah, da habe ich noch bei Opa auf dem Schoß gesessen und habe die Bundesliga-Konferenz.
Naja, komm, also bitte, das ist 24 Jahre her. So jung bist du jetzt auch nicht. Also komm.
Naja, da habe ich, glaube ich, meine ersten. Naja, egal. Lass uns. Wer hätte das gedacht, dass Werder Bremen noch was mit dem Abstiegskampf zu tun hat? Also wir hatten Werder Bremen irgendwie safe auf dem Zettel.
Ja, ich glaube es auch nach wie vor nicht. Ich glaube, dass die Punktzahl reicht, um drin zu bleiben. Okay. Aber klar, rechnerisch sind sie noch nicht durch. Da gibt es diese Schreckensszenarien von vor 2 Jahren, als man von den letzten 10 Spielen
exakt.
Nur ein.
Ja, exakt. Das ist
ja, aber trotzdem, wo ich Angst habe. Die 35 Punkte, Schalke hat 30. Und Stuttgart hat 29 und die dazwischen gewinnen ja auch nicht alles. Also ich glaube es nicht. Ich würde vermuten, dass die 35 Punkte für Bremen reichen, um drin zu bleiben. Aber ganz sicher sind sie noch nicht. Da bin ich natürlich bei dir. Und dann musst du gucken, Augsburg, die reden seit Wochen eigentlich davon, dass nur noch ein Schritt fehlt zum Klassenerhalt. Jetzt spielen die zu Hause gegen Dortmund. Das ist natürlich dann, wenn du das Spiel dann auch verlieren solltest. Und dann haben sie am letzten Spieltag, lass mich mal gerade drauf gucken, spielen sie in Gladbach? Gut, da könntest du jetzt sagen, Gladbach haben wir eben gesagt, ist so irgendwie gar nicht zu greifen, aber wenn du dann dahin fährst und weißt, du musst das Spiel gewinnen, Bremen spielt übrigens am letzten Spieltag bei Union und hat zu Hause jetzt den FC. Also Bremen hat den Matchball gegen den FC, Augsburg hat gefühlt keinen Matchball gerade, weil sie gegen Dortmund spielen. Hoffenheim auch, 32 Punkte, die schienen ja jetzt nach dem Zwischenspruch schon weg zu sein. Die haben 2 Punkte und 3 Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz. Die spielen zu Hause gegen Union und dann in Stuttgart. Ist jetzt auch kein Ruhekissen, das Ganze. Ich stell dir mal vor, so ein Endspiel am letzten Spieltag mit Hoeneß gegen Sprudel. Also die beiden Ex-Trainer gegeneinander.
Wird genauso kommen. Es wird Bochum, ein ganz furchtbarer Führen.
Ja. Bochum, unfassbarer Support, auch zu Hause, wie die spielen. Ich meine, die haben natürlich auch Glück gehabt mit 2 abgefälschten Dingern, spielen jetzt in Berlin und dann gegen Leverkusen zu Hause. Da weißt du nicht, braucht Leverkusen dann noch Punkte oder bereitet sich Leverkusen an dem Tag auf das 4 Tage später stattfindende Europa-League-Finale vor? Das ist ja auch immer so eine Variable, die du noch im Kopf haben musst. Schalke, 0-6 gerupft. Ich glaube, das werden sie verkraften, dass Bülter sich die 5. Gelbe abholt. Es war zwar kaum zu vermeiden, aber das darf dir in so einem Spiel nicht passieren. Der beste Stürmer, der jetzt zu Hause fehlt, weil bei Schalke ist klar, du musst eigentlich das Spiel gegen Frankfurt zu Hause gewinnen, weil in Leipzig, das kann ich mir wirklich im Moment schwer vorstellen. Mit dem Spiel gegen Frankfurt hättest du dann 33 Punkte. Wenn es nicht gewinnst und nur einen Punkt hast, musst du befürchten, dass Stuttgart an dir vorbeigeht und dass Schalke trotz des imponierenden Schlussspruchs dann direkt absteigen würde. Stuttgart hat in Mainz und zu Hause gegen Hoffenheim. Da sagen immer alle, ja, die Qualität ist da. Gestern war es auch ganz okay. Kirassi übrigens, abgewichster Elfmeter. Aber irgendwie wartet man ja bei Stuttgart die ganze Zeit auf den Lauf. Immer wenn sie mal 2 gute Ergebnisse haben, dann werden sie wieder fahrig und lässig. Ja, und die Hertha, hast du auch alles gesagt, da würden nur noch 2 Siege helfen, um vielleicht in die Relegation zu kommen. Ich glaube, für die alte Dame ist finito la musica.
Ja, das sehe ich auch so. Vor allen Dingen jetzt auch noch das Zecke Neuendorf dann irgendwie Bobic Schlamm hinterher schmeißen und so weiter. Das ist auch in der Öffentlichkeit irgendwie alles ganz schwierig. Ich finde auch, Wie sich da dafür hält, finde ich auch schwierig. Ich finde, es ist tatsächlich, die Messe ist irgendwie so gefühlt gelesen. War vielleicht einfach auch ein bisschen zu spät. Wir haben ein paar Mal schon drüber gesprochen, ob Sandro Schwarz noch der richtige Trainer ist. Für meinen Dafürhalten, wann habe ich das gesagt? Ich glaube, irgendwann Mitte der Saison, dass das wahrscheinlich schwierig werden wird mit Sandro Schwarz. Wer bin ich, dass ich das entscheiden darf? Oder auch nur, ich darf es ein bisschen einordnen in unserem wundervollen Podcast, aber irgendwie war klar, dass das nichts werden würde, mir jedenfalls und wahrscheinlich anderen auch, aber man hat da irgendwie, glaube ich, gefühlt zu lange abgewartet. Jetzt hat man den Salat mit 25 Punkten, bist du weg, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass wir am 34. Spieltag die Situation haben, dass mal der eine und mal der andere direkt abgestiegen ist und dass wir wahrscheinlich die eine oder andere Überraschung noch erleben werden. Das wird sich tatsächlich alles auf den letzten Spieltag konzentrieren. So ist mein Gefühl zumindest.
Und, ja, also ich glaube, das ist aber jetzt auch keine gewagte Prognose, wenn du siehst, wie eng die jetzt sind und du hast nur noch zwei Spieltage. Und zu Hertha 1, ja, bin ich bei dir, zu lange an Schwarz festgehalten und mit Neuendorf. Ich glaube, dass Freddy Bobic, den wir in Frankfurt so gelobt haben, in Berlin wirklich keinen guten Job gemacht hat und dass jetzt da so ein bisschen nachgetreten wird. Ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass der Ultra Bernstein als Präsident mit Zecke Neuendorf, die haben gedacht, wir machen hier einen Aufbruch, jetzt müssen sie als erstes mal einen Abstieg rechtfertigen, an dem sie natürlich auch gewisse Aktien haben, weil man zum Beispiel zu lange am Trainer festgehalten hat. Jetzt will man das alles so ein bisschen von sich wegdrücken. Ja, ob das sein muss, ist immer die Frage. Auf der anderen Seite ist es ja tatsächlich auch so, dass du irgendwann als Verein wahrscheinlich auch klar mal die Fakten auf den Tisch legen musst, wie in Köln, dass du hier fast keine Kohle mehr hast, weil Herr Werle alles verbrannt hat. Das musst du dann auch mal sagen und wahrscheinlich wollen sie es deshalb in Hertha, bei Hertha auch so machen. Die Frage ist halt immer, wie stilvoll das ist oder wie viel Ablenkungsmanöver dabei ist. Jedenfalls wird es schwer genug für die Hertha, sich aufzustellen und nach wie vor für mich einer der größten Wirtschaftskriminellfälle der letzten Zeit. Wie kann man 400 Millionen einfach versenken und als Mannschaft immer schlechter werden?
Aber da ist wirklich der Punkt, du hast es mir versprochen, ich bin ein bisschen traurig, dass wir es noch nicht gemacht haben, aber ich würde gerne wirklich tatsächlich mal mit Jürgen Klinsmann in unserem schönen Podcast sprechen, weil das mal so ein bisschen einzuordnen, dieses Phänomen in Anführungsstrichen Hertha BSC, hätte mir großen Spaß gemacht, hätte er vielleicht einfach auch dazu das eine oder andere gesagt, weil ich finde es wirklich
spannend. Wenn er
nochmal
in Deutschland ist, kann man das ja auch trotzdem immer nochmal machen, er ist im Moment in Südkorea, das ist ja nicht ganz so einfach, aber das kriegen wir vielleicht schon nochmal hin.
Naja, über Riverside, wie wir hier aufzeichnen, können
ja,
wir gut, hier
aber da ist es ja jetzt in Asien, da sind die ja jetzt schon in deinen Abendstunden fast.
Ich stehe für Jürgen Klinsmann, da trete ich auch einfach so eine Werbetonne mal weg und stehe auch mal mitten in der Nacht auf. Das kann ich
sagen. Okay, ich werde seinen guten Freund Roland Eitel werde ich einfach mal fragen und wärmstens vorfühlen und werde ihm mal, werde mal zwei Folgen von uns ihm schicken, dann kann er sich das mal anhören mit deiner sonoren Stimme, die überzeugt einfach jeden.
Kannst du mir auch gerne sagen, auf ein Kimchi-Wettessen mit Mike Kleis. Kannst du gerne. Kannst du
super,
gerne,
übrigens herzlichen Glückwunsch an den ersten Verein von Jürgen Klinsmann. Die Stuttgarter Kickers sind endlich zurück in der Regionalliga nach ungefähr 95 unglücklich verlaufenden Anläufen. Ganz souverän die Oberliga Baden-Württemberg gerockt. Die Blaue ist wieder zurück. Herzlichen Glückwunsch.
Mein lieber Freund, du, da kriegt er aber auch nochmal Kurven, die ich im Leben niemals an diesem 15. Mai gedacht hätte. Naja, gut.
Ja.
Also, von den Kickers nochmal ganz kurz.
Zur
zweiten Liga. Zur zweiten Liga. Das ist ja auch Wahnsinn. Wir müssen auch nochmal auf die dritte Liga gucken, in der Tat, weil wir werden übrigens auch sehr dafür gelobt, dass wir ab und zu mal so ein Auge rüberwerfen nach Spießen-Elbersberg und nach Saarbrücke und wie sie alle heißen. Osnabrück. Aber lass uns mal gucken, was ist in der zweiten Liga passiert und wie sieht's da aus? Da war ja mal der FC Heidenheim mal ganz kurz Tabellenführer am Wochenende. Wer hätte das auch nur im Ansatz geglaubt? Du hast gesagt, ja, die machen einen guten Job da. Ja, das finde ich auch. Aber dass es dann zur Tabellenführung wenigstens mal für ein paar Minuten gereicht hat, hätte ich im Leben nicht gedacht. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, gut. Also nach der Saison, die sie spielen und sie sind dann auch nicht weit weg von Darmstadt. Und wenn Darmstadt hinten liegt und Heidenheim liegt vorne, dann bist du halt auch Tabellenführer. Es ist sicherlich ein gewisses Wunder, was da passiert. Heidenheim ist die stärkste Mannschaft dieser Liga. Also die können jede andere Mannschaft einfach körperlich auch plattwalzen. Die haben eine Chancenverwertung, die ist Wahnsinn. Erste Chance, erster Treffer. Gestern mit den ersten zwei Schüssen wieder zwei Tore gemacht. Insgesamt, denke ich, hat sich das Ganze am Wochenende ein bisschen gelichtet. Also dadurch, dass St. Pauli und Düsseldorf unentschieden gegeneinander gespielt haben, der HSV gewonnen hat, denke ich, ist Platz 3 für die anderen Mannschaften nicht mehr erreichbar. Der HSV hat gestern endlich mal eine Vorlage ganz souverän verwandelt. Also muss erstmal 5-1 in Regensburg gewinnen, die mit einem neuen Trainer da sind. Freut mich vor allen Dingen, dass Kittel mal in Form ist am Ende der Saison, wenn es wichtig ist. Und du hast den Druck natürlich jetzt erhöht. Den Druck auf Heidenheim erhöht, die allerdings, das Restprogramm spricht für sie, zu Hause gegen Sandhausen und in Regensburg spielen. Das sind im Moment die beiden wahrscheinlich schwächsten Teams der Liga. Einzige Hoffnung kann da eigentlich sein als HSV-Fan, dass Sandhausen mit der Mute der Verzweiflung da nächste Woche aufspielt am Samstag und dass dann bei Heidenheim schon auch mal die Beine schwer werden, weil immer dieses Heidenheim hat keinen Druck. Das ist eine der lächerlichsten Aussagen, die es gibt. Natürlich haben die jetzt Druck. Jeder Spieler will in die Bundesliga und so eine Chance, wie sie jetzt da liegt, die kommt halt auch nicht mehr wieder. Also natürlich hat Heidenheim Druck. Erinnere dich daran, dass ich dir seit 6 Wochen sage oder seit 5, dass Darmstadt nicht mehr die Form der Vorrunde hat, dass ja. Darmstadt Spiele gewonnen hat, die man eigentlich gar nicht gewinnen konnte, teilweise ohne Torschuss in Nürnberg. Jetzt haben sie 2 Matchbälle vergeben, spielen Freitagabend gegen Magdeburg zu Hause. Das ist der 3. Matchball. Wenn sie das Spiel nicht gewinnen, dann flattern aber die Nerven dermaßen. Es ist auch die Leichtigkeit nicht mehr da. Natürlich kann Darmstadt zu Hause gegen Magdeburg gewinnen, gar keine Frage. Aber wenn sie nicht gewinnen, sie haben dann am letzten Spieltag in Fürth, das ist im Moment eine der heimstärksten Mannschaften der Ligen. Und wenn du nur 2 Punkte holst, dann kann der HSV, weil sie das bessere Torverhältnis haben, noch an dir vorbeiziehen. Also, die Bälle und alle Karten liegen bei Darmstadt und Heidenheim. Aber wenn der HSV durchzieht, ich hatte es dir auch gesagt vor den letzten 4 Spielen, wenn du 12 Punkte holst, steigst du auf. Das wäre auch so gewesen, hast gegen Paderborn nicht gewonnen, brauchst du dich jetzt auch nicht mehr, hast auch zu viel meiner Meinung nach eigenverschuldet liegen lassen. Aber der Druck ist tatsächlich da, wenn auch das Restprogramm sicherlich vor allen Dingen für Heidenheim spricht. Aber auch Darmstadt kommt jetzt sicher nochmal ins Nachdenken.
Ja, absolut. Sehe ich genauso. Ich habe auch ehrlich gesagt dieses 0-0 nicht verstanden. St. Pauli gegen Düsseldorf, das hätte das Ganze nochmal so ein bisschen spannend gemacht jedenfalls. Wobei da ja auch Lattentreffer waren und das war ja ein Wahnsinnsspiel am Ende des Tages. Wer es gesehen hat, war lustig anzusehen. Und auf der anderen Seite, ich bin tatsächlich fasziniert davon, dass Darmstadt, du hast es gesagt, und ich schmeiße mich hier mal wieder in den Staub, wenn wir nachher zu den Ergebnissen unserer Tipperei kommen, dann muss ich mich wieder, glaube ich, in den Staub schmeißen, glaube ich jedenfalls. Dass Darmstadt 98 so taumelt, hätte ich mir nie vorstellen können, weil sie waren doch sehr souverän geführt irgendwie die ganze Zeit. Und jetzt hast du genau das richtig analysiert. Kann es gut sein, dass der HSV, also was wäre denn, wenn Darmstadt in die Relegation kommt und es dann nicht schafft in der Relegation? Das wäre ein brutaler Niederschlag für Darmstadt, oder?
Die Relegation ist ja, erste gegen zweitliga Relegation ist ja immer der Bundesligist eigentlich der Favorit, absolut. Anders als bei der anderen Relegation, zweite und dritte Liga. Aber da bin ich schon bei dir. Also wenn du so lange vorne warst und spielst, musst dann in die Relegation, dann ist es ja fast eine Strafe für Darmstadt. Das wäre emotional sicherlich sehr, sehr schwierig. Aber nochmal, wir dürfen jetzt nicht irgendwie den Fehler machen, jetzt zu sagen, die sind jetzt schon Dritter. Die haben immer noch die allerbesten Karten von allen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen Spieler schon eine unruhige Woche wird. Und Magdeburg ist, glaube ich, im Moment eine unangenehme Mannschaft, weil die spielen echt guten Fußball. Für die geht es um nichts mehr. Du kannst dann frei weg von der Leber spielen, aber die haben trotzdem Charakter. Da werden alle am Freitag drauf gucken. Es ist immer die Frage, wie du in die Relegation kommst. Und es ist auch immer die Frage, wie du aus der Saison rauskommst. Wenn der HSV jetzt noch 2 Spiele gewinnt, überzeugend, und dann trotzdem Relegation spielen muss, dann, glaube ich, gibt es auch keinen Bundesligisten, der jetzt gerne gegen den HSV dann spielen will. Genauso wie es in der Bundesliga ist. Wenn Augsburg von oben jetzt plötzlich noch auf Platz 16 fallen würde, dann ist das für die schwerer mit dem Kopf, als wenn Schalke oder Hertha jetzt noch die Relegation erreicht, weil für die wäre es ja fast noch eine Belohnung. Ich glaube, das darf man nie vergessen.
Jetzt haben wir aber auch hier ab Platz 12 in der zweiten Bundesliga die Möglichkeit, dass alle irgendwie noch zumindest sehr weit nach unten, also zumindest Arminia Bielefeld, da geht es im Grunde
mit. Ja gut, ich meine, das war natürlich Wahnsinn, dass die nach der besseren kriegen in der 87. den Ausgleich und machen dann in der 97. das Ding noch. Also das ist ja, war ja überlebenswichtig. Ich meine, da sieht es natürlich wirklich nach den Direktabsteigern Regensburg und Sandhausen aus. Und wenn du dir da anguckst, wer da um die Relegation richtig in der Verlosung ist, Rostock, Braunschweig, Nürnberg und Bielefeld. Also sieht ja nach Nürnberg gegen Bielefeld fast aus.
Ja.
Nürnberg nächste Woche gegen Rostock. Wahnsinn. Der Club wollte 1. bis 6. werden. Und jetzt stehen sie mit dem 3. Trainer kurz vorm Abgrund.
Dieter Hecking als Retter hat nicht so richtig gut funktioniert bisher, aber vielleicht liegt es auch daran, dass man vielleicht dann auch noch mal ein bisschen an
der Vielleicht Mannschaft muss er mal mit dem Kaderplaner schimpfen, der hieß auch Dieter Hecking.
Ja, Vielleicht sollte man mit dem mal reden, ja, genau.
Ja, dann lass uns noch in die dritte Liga gucken.
Tja, was soll man da sagen?
Ja, gestern Osnabrück, das ist natürlich Wahnsinn, muss man ehrlich sagen, was Middendorp da in Meppen jetzt gerade nochmal veranstaltet. Ja, das könnte ja natürlich gestern für Osnabrück der entscheidende Rückschlag gewesen sein, die zwei Punkte. Also Elversberg spielt jetzt zu Hause gegen wen? Ich glaube, wenn Elversberg dieses Spiel nicht gewinnt, dann muss man echt befürchten, dass sie 17 Punkte Vorsprung noch verspielen. Wen scheint mir im Moment aber auch nicht so stabil zu sein. Freiburg alle Hüte, was die da beste Drittligasaison einer zweiten Mannschaft. Ich glaube, Dresden marschiert jetzt durch. Die haben auch noch zwei mit Meppen, na gut, Meppen haben wir gerade gelobt, aber Meppen und Oldenburg, zwei tatsächlich machbare Gegner. Und Saarbrücke sieht für mich fast jetzt so aus, als wenn die zumindest noch die Relegation erreichen könnten. Das hätte ja auch was. Saarbrücken gegen Bielefeld, Saarbrücken gegen den Ex-Trainer Uwe Koschinat. Ja, weil ich glaube, dass die oben jetzt wenig Punkte liegen lassen. Deshalb also ein Break gegen Osnabrück und ich bin sehr gespannt auf Elversberg gegen Wiesbaden. Und Elversberg, da siehst du dann auch, wenn du hinkommst nachzudenken, dann wird es schwierig im Fußball.
Wird schwierig im Fußball, absolut, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass, dass sowohl im Abstiegskampf zweite Liga als auch hier noch lange nicht alles gesagt ist und irgendwie habe ich ein bisschen irgendwie das Gefühl, es könnte noch eine Überraschung geben, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es zwischen Elversberg und Wiesbaden Unentschieden gibt. Das heißt, wir vertagen.
Haben wir Elversberg aber immer noch nicht durch?
Ja, ja, eben, das sage ich ja. Dann müsste man es vertagen auf den letzten Spieltag und das will ja irgendwie niemand so richtig haben. Eine Frage habe ich noch an dich, wenn wir in die dritte Liga gucken. Ich habe so einen Verein noch so ein bisschen auf dem Radar, wo ich mich frage, wird das nochmal irgendwann was mit zumindest Liga 2? Wird es so sein, dass man vielleicht irgendwann eines Tages auch diesen Verein wieder in der Bundesliga hat und ist der Weg da vielleicht einfach viel zu weit? Ich spreche natürlich von Rot-Weiß Essen.
Rot-Weiß Essen, also übrigens, wenn Elversberg unentschieden spielt, dann müsste Saarbrücken schon sehr hoch gewinnen. Das nur genau. Nochmal by the way. Ja, Rot-Weiß Essen. Ich war gestern an der Hafenstraße gegen 60 München. Das ist natürlich vom Auditorium, von der Umgebung ist das mindestens zweite Liga, fast 20.000 Leute da. Mhm. Ist im Moment aber eine unangenehme Grundstimmung in Essen. Da gab's Vereinsausschlüsse, Stadionverbote und sowas. Und jetzt gibt's einen ja gar nicht so kleinen Teil der Fans, die permanent den Trainer ins Visier nehmen, Dabrowski raus. Ich finde, er hat 6 Punkte Vorsprung, 2 Spieltage vor Schluss. Er sollte als Aufsteiger die Klasse halten. Er steht im Pokalfinale des Niederrhein-Pokals. Also ich verstehe das nicht so ganz, was da los ist. Trotzdem ist das natürlich Fußball pur. Ich war nachher mit meinen Kollegen noch im Hafenstübchen. Das ist direkt um die Ecke. Da gibt's schön Stauder aus der Flasche. Also ein überragender Laden, muss ich sagen. Das ist wirklich noch Fußball pur. Also wenn Essen sich stabilisiert 2-3 Jahre in der dritten Liga, dann muss man nach oben gucken. Aber wie das immer bei so Traditionsvereinen ist, da kocht halt alles über. Das ist immer alles auf der heißesten Stufe. Es ist auch nicht immer einfach zu arbeiten. Wie sagt Christoph Dabrowski, es ist eine Herausforderung, in Essen zu arbeiten. Das sehe ich genauso.
Aber irgendwie will man ja, dass solche Traditionsvereine dann doch mal irgendwann wieder eine etwas tragende Rolle spielen. Deshalb, und ich weiß natürlich, dass du gestern da gewesen bist. Und das sagt,
ja, klar. Ich will das auch. In meiner Wunschbundesliga würden wahrscheinlich Essen und 60 beide mitspielen.
Eieieiei.
So jetzt lass uns noch tippen. Also du hattest recht. Da ich Rom gegen Leverkusen richtig getippt hatte, habe ich letzte Woche gewonnen. Das war der einzige Unterschied, den wir noch hatten. In der Champions League waren wir ausgeglichen. Aber lass uns doch jetzt mal auf die Rückspiele gucken, mein Lieber.
Gut, dann fang du mal an.
Ja, dann fange ich mal an. Dann sage ich Manchester City gegen Real Madrid 3-1.
Ja, ernsthaft?
Ja.
Okay. Ich sage 1-2.
1-2 für Real, okay. Übrigens, da nur eins, ich habe größten Respekt vor dem, was Real Madrid immer erreicht. Und letztes Jahr waren sie eigentlich gefühlt in jeder Runde die ja fast unterlegene Mannschaft. Und das dann immer wieder zu schaffen, das ist ja auch eine Qualität. Und wenn du siehst, wie Modric und Kroos im defensiven Mittelfeld ackern, wenn du siehst, wie Toni Kroos mittlerweile grätscht und sowas, also das ist aller Ehren wert. Was mich nur ein bisschen befremdet ist, ich bin überhaupt gar kein City-Fan, also damit da gar kein falscher Zungenschlag reinkommt. Aber wie Real Madrid immer dafür gelobt wird, selbst in der ersten Halbzeit, also du gehst in eine Kneipe und alle so, oh, Real, oh, die sind so kalt. Ich meine, Real Madrid hat sich in der ersten Halbzeit hinten reingestellt im Heimspiel und hat nichts zu spielen gemacht.
Absolut. Absolut.
Hat super verteidigt, gar keine Frage. Aber da denke ich immer, wo sind wir denn jetzt? Real Madrid ist der größte Club der Welt, die spielen zu Hause. Da muss ich doch verlangen, dass die auch Fußball spielen, wie sie es übrigens in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Also es ist dann, ich will damit nur sagen, immer wieder erstaunlich, wie sich Mythen auch verselbstständigen können. Ich kann mit Pep Fußball wenig anfangen, weil ich oft denke, dieses Klein-Klein, aber wie sie es zum Beispiel gegen Arsenal gespielt haben zuletzt, war Wahnsinn. Ich will damit nur sagen, wenn du zu Hause spielst als Real Madrid, dann darfst du auch Fußball spielen, wie sie es in der zweiten Hälfte gemacht haben und nicht, dass alle sagen, oh, die sind so kalt, die kommen einmal nach vorne und stechen dann zu. Also für mich hat Fußball auch was mit spielen wollen zu tun.
Ja, aber ja, das verstehe ich, was du meinst. Aber ich verstehe auch die Taktik von Real Madrid und dass du halt erstmal, dass du dich erstmal hinten reinstellst und guckst, dass Man City sich abnutzt, um dann auf den Konter zu setzen. Ob das jetzt eine schöne Taktik ist, sei mal dahingestellt. Aber ich kann es zumindest nachvollziehen, denn du hast einfach auch den einen oder anderen, man verzeiht mir das, älteren Spieler bei Real Madrid. Und die Schnelligkeit von Man City da mithalten zu wollen, das finde ich tatsächlich fatal. Deshalb hast du ja gar nicht so viel andere Möglichkeiten.
Nein, wie gesagt, das kann man auch alles so spielen. Sie sind ja auch damit total erfolgreich. Nur der Hype um diesen Spielstil, den verstehe ich nicht so ganz, aber es ist auch völlig scheißegal, ob ich das verstehe oder nicht. So, zweites Spiel. Inter Mailand ja. Gegen den AC Mailand. Da würde ich sagen, das wird knapper als im Hinspiel, als Inter ja wirklich AC überfahren hat. Ich sage, das geht 2-2 aus.
Ich sage, das wird ein 2-0 für Milan. Dann geht es in die Verlängerung und Milan schafft es.
Okay. Ja. Da sind wir ja völlig konträr. Also dein Finale heißt Milan gegen Real, meins heißt City gegen Inter. Gut, also mehr Divergenz geht nicht. Und was sagen wir jetzt noch in der Europa League? Da sage ich, dass Sevilla in der Verlängerung 3-2 gegen Juve gewinnt. Das Stadion wird kochen. Und ich glaube, dass in der Verlängerung Leverkusen gegen Rom 2-2 spielt. Also mein Finale heißt Sevilla gegen Rom.
Sevilla gegen Rom. Ich hatte Sevilla, du erinnerst dich ja, schon hochgepunktet. Ich werde bei meiner Strategie bleiben und werde dir klar sagen, dass es ein 1-2 werden wird. Bedeutet, dass Sevilla auf jeden Fall ins Finale einzieht.
Also 2-1 für Sevilla gegen Juve.
Genau. Ja. So, und bei Leverkusen ist es leider so, dass sie den Nackenschlag vom Wochenende nicht verkraften werden, dass auch wirklich ehrlicherweise, da gibt es ja so Stimmen wie, ja, in Leverkusen, da werden wir das ganze Spiel schon drehen. Ich glaube, die Roma ist einfach zu stark. International noch zu stark für Leverkusen und deshalb wird die Roma mit 2-1 gewinnen und somit heißt das Finale Rom gegen Sevilla.
Ja, wie bei mir, habe ich wie auch gesagt. Dir. Ja. Wobei man sagen muss, im Hinspiel war die Roma, finde ich, nicht besser. Das war ein maximalen Unentschieden-Spiel und glaube auch, wie gesagt, nicht, dass es für Leverkusen ein Rückschlag war, in Stuttgart unentschieden zu spielen, weil Champions League selbst wäre mit einem Sieg nicht drin gewesen. Also ich finde einen Punkt in Stuttgart in der Situation völlig okay, aber das ist ja auch in der Bewertung. Ich möchte übrigens noch einen ganz kurzen Gruß rüberschicken nach Mallorca. Weil sich mein Freund und Arbeitskollege, der Rekordspieler der Regionalliga West, der seine Karriere beendet hat, letztes Wochenende mit einem Tor gegen seinen Ex-Verein Fortuna Köln, gerade zum Regenerationstrainingslager dort aufhält, Thomas Kraus, über 500 Spiele, ein Vorbild an Einsatz, ein ganz wichtiger Spieler für die Kabine. Ich glaube, er wird da jetzt auch in Mallorca vorangehen. Und Mike, er hat ein Körperteil, das noch schöner ist als bei dir. Das ist seine Wade. Ich kenne keinen Spieler, der eine so hervorstehende Wade hat, der aber auch so oft eine Wade hat, die zugemacht hat. Ich freue mich für alle Physios, die ihn jetzt nicht mehr permanent therapieren müssen und hoffe, er schwimmt gerade in einem großen Sangria-Fass. Schöne Grüße.
Lieber Thomas Haus, keine Gnade für die Wade. Schön durchkleben lassen.
Das ist geil. Wer so Dinge raushaut am Montagmorgen um 8.03 Uhr, der braucht vor allen Dingen so. Eins. Eier.
Ganz dicke Wadeneier.